Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Linzer. Hallo und herzlich willkommen. Polnische Schüler schneiden bei Bildungsstudie TIMSS gut ab, haben aber immer weniger Lust auf Schule. Und hat die NATO die Ukraine im Stich gelassen? Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem?
Ich bin ganz, ganz dankbar. Ich sage extra nicht stolz, sondern dankbar, dass die Polen, lange bevor Deutschland reagiert hat, mich zum Ehrenbürger ernannt haben. Das ist ja unglaublich. Ich bin einfach dankbar dafür, weil das mich verpflichtet hat, alles zu tun, was in meinen Kräften stand, auch Deutsche und Polen zusammenzubringen.
Über seine Erlebnisse während des Zweiten Weltkriegs und in der DDR sowie seine Erfahrungen im deutsch-polnischen Dialog sprechen wir mit Pastor Friedrich Magirius und... Wir nehmen Sie mit auf ein Adventstreffen der deutschen Minderheit in Olsztyn. Haben die Treffen auch etwas Politisches an sich oder geht es einfach nur um die Pflege von Bräuchen und Kultur? Mehr dazu im zweiten Teil der Sendung. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Die NATO plant verstärkten Schutz kritischer Infrastruktur und TIMSS-Studie. Polnische Schüler erfolgreich, aber Schulzufriedenheit sinkt. Die Außenminister der NATO-Mitgliedsländer treffen sich in Brüssel, um über feindliche Aktionen Russlands gegen das Bündnis zu beraten. NATO-Generalsekretär Mark Rutte betonte, dass neben Russland auch China versucht habe, die internationale Stabilität zu untergraben durch Sabotageakte, Cyberangriffe und Energieerpressung. Die Minister diskutieren heute über die Verstärkung des Schutzes kritischer Infrastrukturen, einschließlich Unterseekabeln, und über eine engere Zusammenarbeit beim Austausch von Geheimdienstinformationen. In Georgien wächst die Unzufriedenheit der Bevölkerung angesichts der von der Polizei angewandten Gewalt gegen Demonstranten, die für die europäische Integration protestieren. Bei den letzten 6 Demonstrationen setzte die Polizei Wasserwerfer, Tränengas und körperliche Gewalt ein. Es gibt zudem Berichte über Folter an festgenommenen Teilnehmern. Die Demonstranten machen den Chef der regierenden Partei Georgischer Traum, Bidzina Ivanishvili, für die Ereignisse verantwortlich und fordern die Wiederaufnahme des EU-Integrationsprozesses sowie Neuwahlen des Parlaments. Laut einer Studie von Havas Media Network Poland ist der Anteil der Polen, die beim Einkauf auf die gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen von Produkten achten, von 56% im Jahr 2017 auf 41% im Jahr 2024 gesunken. Die Pandemie, steigende Inflation und der Krieg in der Ukraine haben dazu geführt, dass Verbraucher mehr auf den Preis als auf ökologische Aspekte achten. Dennoch steigt das Interesse an Informationen über die Hersteller der Produkte. 60% der Befragten möchten mehr über die Unternehmen erfahren und jeder zweite Pole legt Wert darauf, dass Marken konkrete Werte vertreten und nicht gleichgültig gegenüber globalen Ereignissen sind. In der internationalen TIMSS-Bildungsstudie haben polnische Viertklässler in Mathematik den 10. und in Naturwissenschaften den 7. Platz unter 58 Ländern belegt. Trotz guter Ergebnisse nimmt die Begeisterung der Schüler für diese Fächer und die Schule jedoch insgesamt ab. Nur noch 60% der polnischen Schüler geben an, gerne zur Schule zu gehen, einen Rückgang gegenüber früheren Studien. Besorgniserregend ist auch, dass polnische Lehrer sich unterbewertet fühlen und nicht stolz auf ihren Beruf sind. In Bezug auf die Berufszufriedenheit belegten polnische Mathematiklehrer den vorletzten und Naturwissenschaftslehrer den letzten Platz in der Studie. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Zeit für einen Blick in die Pressekommentare. Die Chefdiplomaten der 32 NATO-Mitgliedstaaten haben sich bei ihrem gestrigen Treffen in Brüssel erneut nicht darauf einigen können, die Ukraine in den Pakt einzuladen, schreibt der Publizist der konservativ-liberale in Rzeczpospolitej Jędrzej Bielecki. Wenige Tage zuvor hatte Präsident Wolodymyr Zelensky in einem Interview mit dem britischen Sender Sky News erklärt, er sei bereit, den Verlust von etwa einem Fünftel seines Territoriums an die Russen zu akzeptieren. Der Rest des Landes müsste aber im Gegenzug Sicherheitsgarantien erhalten. Laut Zelensky könnten die Ukrainer auch das deutsche Modell aus der Vergangenheit übernehmen. Wie der Autor erinnert, hatte die Bundesrepublik 1955, als sie der NATO beitrat, die Teilung Deutschlands oder gar die Oder-Neiße-Grenze nicht anerkannt. Die Sicherheitsgarantien des Pakts hatten sich jedoch nur auf die tatsächlich unter der Kontrolle der damaligen Bonner Behörden stehende Gebiete bezogen. Des Weiteren schreibt der Autor, dass die nordischen Länder, die baltischen Staaten und Polen auf dem Gipfeltreffen im schwedischen Harpsund in der vergangenen Woche den Beitritt der Ukraine in die NATO unterstützt haben. Trotzdem habe man am Dienstag in Brüssel keine diesbezügliche Erklärung angenommen. Ohne die Einstimmigkeit aller Verbündeten sei eine Einladung an die Ukraine nicht möglich. Vor allem die Vereinigten Staaten und Deutschland sollen diesen Schritt ablehnen. Die Ungarn und Slowaken würden die Sache ähnlich sehen und auch der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte sei dieser Meinung, heißt es weiter. Wichtiger sei für ihn die sofortige Verstärkung der militärischen Unterstützung für die Ukraine. Dem Niederländer zufolge werde dies Kiew erlauben, die Friedensgespräche mit den Russen aus einer Position der Stärke zu führen. Auf dem NATO-Gipfel in Washington im Juli sei bekräftigt worden, dass die Mitgliedschaft der Ukraine in der Atlantischen Allianz unausweichlich ist. Es sei jedoch keinerlei Frist dafür genannt worden. Unklar bleibe auch, was die neue Regierung von Donald Trump letztlich dazu sagen werde. So Jędrzej Bielecki in der Rzeczpospolita. Das Portal Business Alert zitiert ein Interview der polnischen Presseagentur PAP mit dem Journalisten Richard Joswiak von Radio Freies Europa über die Situation in Georgien. Wie das Portal erinnert, sollen am 16. Dezember die Außenminister der Mitgliedstaaten entscheiden, ob nach der gewaltsamen Bekämpfung der Proteste in Tiflis Sanktionen für Mitglieder der regierenden Partei Georgischer Traum verhängt werden sollten. Joswiak zufolge werde es sehr schwierig sein, dafür Einstimmigkeit unter den EU-Ländern zu finden. Nur die baltischen Staaten hätten bisher einen solchen Schritt gewagt. Joswiak zufolge wollen die Hauptstädte mit einer endgültigen Entscheidung über Sanktionen auf den Abschlussbericht der OSZE über die Durchführung der Parlamentswahlen in Georgien abwarten. Das Dokument könnte aber erst im Februar fertig sein, lesen wir weiter. Problematisch sei zudem, dass der georgische Traum trotz Wahlbetrugs höchstwahrscheinlich die Wahlen gewonnen habe. Nach Ansicht des Experten würde vielen in der EU die unklare Situation um Georgien passen. Die EU habe bereits alle Hände voll zu tun mit der Ukraine, dem Nahen Osten oder dem neuen amerikanischen Präsidenten. Georgien würde EU-Beamten nur zusätzliches Kopfzerbrechen bereiten, lesen wir weiter. Joswiak zufolge habe die Regierungspartei Georgiens mit der Aussetzung der EU-Beitrittsgespräche somit das getan, was vielen Entscheidungsträgern in der EU passe. Er sei auch nie davon überzeugt gewesen, dass die EU eine Mitgliedschaft Georgiens wirklich ernst genommen habe, so Richard Joswiak im Gespräch mit PAP und soweit auch die Presseschau. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Der gebürtige Dresdner Pastor Friedrich Magirius, Jahrgang 1930, ist eine legendäre Figur. Als Kind hat er wie durch ein Wunder den Bombenangriff auf seine Geburtsstadt überlebt. Nach dem Theologiestudium hat er eine kleine Pfarrei in Einsiedl übernommen. Seit den 60er Jahren hat er sich im Rahmen der Aktion Sühnezeichen für den deutsch-polnischen Dialog eingesetzt. In den 80er Jahren hat er dann als Pfarrer an der Leipziger St. Nikolaikirche eine wichtige Rolle bei den Montagsgebeten gespielt. Nach der Wende wurde Magirius zum Vorsitzenden des Stadtrats von Leipzig und baute zusammen mit dem Bürgermeister demokratische Strukturen der Stadt auf. Jakub Kuckler hat mit ihm gesprochen.
Ja, mit den Kinderaugen, aber auch mit den Jugendlichen. Ich habe schon die Frauenkirche immer schon als einen besonderen Schatz erlebt. Und ist mir nach wie vor eine der schlimmsten Nächte, dass dieser Fliegerangriff Dresden gegolten hat, auch mit der Frauenkirche zu tun hat. Volkrate Beul habe im Feuerschein noch die Kuppel der Frauenkirche gesehen. Und dann war sie am nächsten Morgen zerstört. Damals sind wir als Schüler alle vereinnahmt worden, an die Stationen zu gehen. Und ich bin in einem Keller nahe der Frauenkirche gewesen bei dem Bombenangriff und werde das nie vergessen und als Grund, warum ich so sehr Geschichte und auch die Geschichte der Kirche mich dem gewidmet habe. Es ist ja eigentlich unglaublich, dass Menschen, die Gott verehren, so etwas machen. Ist ja unglaublich. Also wie Auschwitz auch und alles. Ich weiß noch genau, wie diese Ausweglosigkeit auf uns zugekommen ist und die Haus über uns zusammenstürzte und den Ausweg versperrte. Von daher ist das der Urgrund meiner Existenz. Dass ich noch lebe, ist Gottes Fügung. Aber er hat die Aufgabe, alles zu tun, was dem widerspricht. Von daher ist Frauenkirche für mich immer ein ganz besonderes Ziel. Ich habe noch einen Eindruck wenigstens von einem Weihnachtsoratorium in der Frauenkirche. Voriges Jahr hat die Denkmalpflegerin, die jetzt an der Frauenkirche arbeitet, mich eingeladen. Und ich muss sagen, das war eine sehr wunderbare Aufführung bei dem Weihnachtsoratorium. Es ist eine Klammer, die einen rettet.
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben viele Künstler gefragt, ob Kunst nach dem Krieg, nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges überhaupt noch möglich ist. Viele Menschen haben ihren Glauben verloren. Ja. Sie nicht?
Ja. Das ist sehr, sehr verständlich. Sehr nachvollziehbar. Ich habe das Glück gehabt, die Gnade, dass ich genau an dieser Stelle schon mit dem Abitur 1948 haben die mich schon an der Kirchlichen Hochschule in Berlin Theologie studieren lassen. Mit 18 Jahren. Unglaublich. Es war ein Professor dort an der Kirchlichen Hochschule, der sagt, wir brauchen alle. Wir lassen alle zu. Da waren 300 und auf einmal, das ist das Gegenstück. Entweder Entkirchlichung oder umso mehr. Herrn Professor Martin Fischer verdanke ich, dass ich das habe studieren können. Und er hat nach Berlin damals alles, was damals möglich war, es war ja die Luftbrücke, schon die angesehensten Professoren geholt, damit die Gegenseitigkeit gewährleistet ist, dass die Professoren wussten, wie wir denken und umgekehrt uns in die Welt des Glaubens geführt haben.
Sie haben zuerst in Berlin in Zehlendorf studiert, also im westlichen Teil Berlins, hätten auch im Westen bleiben können, sind aber dann nach Greifswald gegangen. Wieso denn eigentlich?
Also, wahrscheinlich, wenn ich das rückblickend denke, war das eine Entscheidung der Behörden, die Lenkung der Studenten vornahmen und uns als hier Geborene auch mal nach Greifswald geschickt haben, weil dort nicht so viele Studenten waren. Aber ich verdanke auch diesem Umstand ein Stück Weitsicht, das offene Meer, ein Stück Weite.
Und haben Sie damals geahnt, dass Ihr Leben als Leben eines Christen in der Deutschen Demokratischen Republik schwierig sein könnte?
Natürlich. Das war von vornherein eine Begrenzung von Freiheit. Eine unwahrscheinliche Begrenzung. Wie wir das überstanden haben, das frage ich mich. Es war immer die Suche nach den Löchern, Lücken, die man ergreifen musste, um frei zu sein. Und da war das muss ich so sagen, die evangelische und katholische Studentengemeinde, in der die Studierenden waren, ein ganz, ganz großer Segen. Weil wir automatisch die Studenten, Pfarrer, evangelisch und katholisch, die Weite noch im Blick hatten, die dann später immer neu eingeschränkt wurde. Aber es war der Ansatz, wenigstens wir gehören zusammen.
In den 50er Jahren haben viele Deutsche versucht, die Kriegsschrecken zu verdrängen, auch die Verantwortung zu verdrängen. Dann in den 60er Jahren entfachte in Westdeutschland eine schwierige Schulddebatte. In der DDR aber nicht, da sich die Kommunisten als Opfer Hitlers verstanden haben. Wann haben Sie sich die großen Zusammenhänge vergegenwärtigt?
Die haben versucht, schon während des Studiums kennenzulernen, obwohl eben noch nichts dagegen machen zu können. Es war deutlich, hier passiert was, was unerlaubt ist, aber wir werden versuchen, es ist als später mal zu verarbeiten. Und das haben wir versucht zu machen dann. Obwohl es eben immer schwierig war, ganz, ganz schwierig, diese Bausteine zu finden, mit denen man ein Stück Brücken bauen kann. Das ist so ein Bild auch, was da wichtig ist. Brücken kann man zerstören, aber man kann sie auch versuchen, wieder zu errichten.
Und war dann ein wichtiger Wendepunkt, Ihr Treffen mit Lothar Kreisig und dann die Begegnung mit der Aktion Sühnezeichen?
Ja, ja. Es sind einzelne Männer der Frau der Kirche gewesen, die immer versucht haben, die Weitsicht für die Studenten zu öffnen. Das ist was Großartiges. Denn normalerweise erlaubt war das alles nicht. Aber es war für uns ein wichtiges Element, Brückenbau. Ja, nicht wieder Zerstörung. Ich sag's mal jetzt politisch. Ein Wunder, dass die Siegermächte 1945 Berlin als Vier-Sektoren-Stadt gebildet haben. Das haben die nicht bewusst gemacht, vielleicht. Aber es ist für uns genau der richtige Zeitpunkt gewesen, die Welt erreichbar zu machen.
Wussten Sie, dass Lothar Kreisig eine im Grunde genommen heldenhafte Figur war, weil er sich auch in Zeiten des NS-Regimes den Mut hatte, sich gegen das System zu stellen?
Nach und nach. Erst nach und nach. Er ist ja selber auch kaum Christ gewesen. Aber er hat darunter das Evangelium verstanden, von Schuld und Verantwortung. Schuld und Verantwortung. Und das hat er uns beigebracht. Ich denke, das verdanken wir ihm. Und das haben wir dann selber mitgemacht. Auch als Pfarrer bin ich dann immer dran aufgewiesen, dem für die jungen Leute ein Stück freie Wirklichkeit zu vermitteln.
Und wann sind Sie zum ersten Mal mit den Polen und mit den deutsch-polnischen Kontakten in Berührung gekommen?
Eigentlich durch Aktion Sühnezeichen. Es waren Erlebnisse, die man nicht vergessen kann. Wir haben dann als Aktion immer die Weihnachtstage benutzt. Das war vom Kalender her, aber auch von unserer Wirtschaft her, waren das freie Tage. Und darum war das Jahrestreffen der Aktion Sühnezeichen in der DDR vom 25. Dezember bis 1. Januar. Und da habe ich dort auch die ersten polnischen Gäste kennengelernt. So ist es gewesen, die zu uns kamen und unter erstaunlichen Bedingungen. Ich weiß ja, eine Winter war so hart, wir, die auch Professoren und auch die Studenten, waren tagelang eingesperrt durch den Sturm und durch den Schnee. Es war kein Fortkommen. Eisenbahn fuhr nicht mehr. Autobus fuhr nicht mehr. Und dadurch haben wir sehr intensiv auch unter erschwerten Bedingungen doch Gemeinschaft erlebt. Und dort sind wir eingeladen worden, auch nach vor allem in Krakau.
Sie sind Ehrenbürger von Krakau. Als erster und einziger Deutscher, ist diese Stadt für Sie von besonderer Bedeutung?
Für mich ja. Ich bin ganz, ganz dankbar. Ich sage extra nicht stolz, sondern dankbar, dass die Polen, lange bevor Deutschland reagiert hat, mich zum Ehrenbürger ernannt haben. Das ist ja unglaublich. Ich bin einfach dankbar dafür. Weil das mich verpflichtet hat, alles zu tun, was in meinen Kräften stand, auch Deutsche und Polen zusammenzubringen.
Mit Pastor Friedrich Magirius hat Jakob Kuckler gesprochen. Das ganze Gespräch finden Sie unter auslandsdienst.pl in der Sparte Interviews und Gespräche. Damit zu unserem nächsten Thema. Laut der Volkszählung 2021 leben in Polen 144.177 polnische Bürger, die sich zur deutschen Nationalität zählen und die deutsche Minderheit hierzulande bilden. Davon knappe 5.000 in Ermland und Masuren, dem ehemaligen Ostpreußen. Seit 33 Jahren findet hier jeden Dezemberanfang das Adventstreffen des Bundes Junges Ostpreußen statt. Monika Kretschmann, Gründerin der Jugendgruppe Ermis und heute Deutschlehrerin in Niederschlesien, ist von Anfang an mit dabei. Arkadiusz Schuba hat mit ihr über das Adventstreffen gesprochen.
Du bist ja ewig schon dabei. Das hat früher noch in Osterode stattgefunden, jetzt in Allenstein. Leute sind älter geworden, haben Familien gegründet und sind immer noch da. Du auch, damals Jugendliche, jetzt erwachsene Frau. Warum kommst du immer noch zu dem Treffen?
Ja, ich war tatsächlich bei dem ersten Treffen dabei. Das war 91 und das hat hier in Allenstein stattgefunden, an einer Schule. Damals war das nur ein Abend, an dem wir uns getroffen haben und zusammen die weihnachtlichen Lieder gesungen und die Tradition uns erzählt. Tatsächlich damals als noch Teenager habe ich die ersten Male immer mit dabei und ich habe das immer sehr genossen. Also zum einen, weil ich dort verschiedene Leute kennengelernt habe, die mir ans Herz gewachsen sind und mit denen ich mich über hier die Geschichte dieser Region mich unterhalten konnte, über die Traditionen, die uns auch verbinden, von denen ich auch von meiner Oma auch zum Teil gehört habe. Und das war für mich wichtig. Und heute bin ich dabei, nicht alleine, wie du gesagt hast, sondern auch tatsächlich mit meiner ganzen Familie, mit 3 Kindern. Und mir ist es wichtig, dass auch sie diese Chance haben, diese Tradition kennenzulernen, diese Person kennenzulernen, die auch die Liebe für diese Region in ihrem Herzen tragen, so wie ich. Und ja, ich finde es schön und wichtig, dass sie das auch mitbekommen und dass sie das auch miterleben.
Egal was man sagt, waren Ermland und Masuren, früher Ostpreußen, schon multikulturell. Deutsche, Polen, Juden, Russen, Weißrussen, Litauer. Das war und das ist immer noch eine multikulturelle Region, selbst wenn heutzutage hier mehrere Polen leben. Wir haben aber Bücher, die über diese Region schreiben und eben über das Vergangene oder das Vergangene erzählen. Du hast ja schon die weihnachtlichen Lieder angesprochen. Was gehört alles noch dazu, zu dieser Tradition, von der du gesprochen hast, von dieser Region und während dieses Treffens?
Natürlich das Basteln eines Adventskranzes, das uns durch die Adventszeit begleitet mit den 4 Kerzen, die an jedem Sonntag dann angezündet werden. Das Basteln von Weihnachtsschmuck, was früher an den Weihnachtsbäumen gehangen hat, aber auch welches die Stuben geschmückt hat. Und die Tänze, die auch dazugehören, die Volkstänze, die man in Paaren tanzt, die Sternpolka, die sehr viel Spaß machen und die man zusammen, also jung und alt, tanzen kann, egal ob man jetzt 15 oder 50 ist.
Wenn man den Begriff Landsmannschaft Ostpreußen hört, hört sich das erstmal so ein bisschen mit Abstand an, besonders in Polen, besonders eben mit der Geschichte Erika Steinbachs und des Zentrums gegen Vertreibungen. Bund Junges Ostpreußen ist Teil der Landsmannschaft Ostpreußen. Was hat das Traditionelle, was die Landsmannschaft vertritt, an sich? Was ist das Ziel der Landsmannschaft Ostpreußen und des Adventstreffens hier in Ermland und Masuren?
Warum diese Treffen hier organisiert werden, ist zum einen die Tradition aufzubewahren, aber auch den Personen, also die hier sind und leben, die Tradition weiterzugeben, die es hier in dieser Region gab. Und zum anderen für die Personen, die jetzt in heutigem Deutschland leben, dass sie die Region kennenlernen, aus denen deren Vorfahren kommen. Und ja, das nicht nur aus den Büchern kennen, sondern auch lebendig miterleben.
Die Presse machte damals oder schürte irgendwelche Ängste. Aber was Politisches hat dieses Treffen nichts an sich, oder?
Aus meiner Sicht nicht. Das ist ein Treffen, inzwischen ein Treffen, wo nicht nur die Jugendlichen sich treffen, sondern auch verschiedene Generationen. Es sind sowohl die ganz Jungen dabei, die Jugendlichen, aber auch Erwachsene und Familien mit Kindern. Und es geht, glaube ich, aus meiner Sicht mehr um die Verbindung zwischen denen, um Austausch, um Völkerverständigung.
Du hast gesagt, du möchtest diese Tradition, diese Verbindungen, diese Menschenkontakte auch deinen Kindern geben. Was erhoffst du dir dabei?
Na, dass sie zum einen offener werden, nicht nur Sachen aus dem Internet kennenlernen oder überhaupt vor dem Handy sitzen und irgendwelche Spiele spielen, sondern auch, dass sie in Kontakt mit Leuten kommen, dass sie das kennenlernen, was ich auch kennenlernen durfte und miterleben durfte. Die reale Welt miterleben, und das finde ich wichtig.
Mit Monika Kretschmann hat Arkadiusz Huber gesprochen. Und das war's auch schon in der heutigen halben Stunde. Aus Warschau einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Deniso. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Jesteś jak cudowny kwiat wśród pachnących łąk. Jesteś prawdziwym, najwierniejszym stróżem, aniołem, szaleństwem i natchnieniem duszy, moim pięknym i jedynym sukcesem. Słowo to ma tylko jeden sens. Sukces to znaczy zamknąć ciebie w swych ramionach, zapomnieć o istnieniu świata i usłyszeć, jak szalone serce drży.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do uslušenja. Wir hören uns.